Willkommen im Circular Valley. Das ist der Podcast für mehr Circular Economy in Deutschland und auf der Welt. Begleite uns auf unserer spannenden Reise durch die Kreislaufwirtschaft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Circular Valley Podcasts. Mein Name ist Philipp Ketteler und ich darf auch heute durch diese Sonderfolge zum Thema Was braucht Kreislaufwirtschaft ganz konkret führen. Es handelt sich dabei um den zweiten Teil dieser kleinen Best-of-Serie. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, findet den Link dazu in den Shownotes. Erneut handelt es sich um einen Zusammenschnitt von Wünschen und Forschungsaufträgen der Interviewgästinnen und Gäste auf die Frage hin, was sie für mehr Erfolg in ihrem Business mit dem Ziel der Kreislaufwirtschaft benötigen. Und dabei geht es natürlich nicht nur um abstrakte Konstrukte wie Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen, sondern es geht um ganz konkrete Business Cases, um Forschungsaufträge, Jobprofile und um klare Kooperationsangebote. Ebenso dürfen natürlich auch keine Profile von Wunschinvestoren oder konkrete Wunschkunden fehlen. Ich glaube, da steckt wirklich eine ganze Menge Potenzial drin. Das Feedback, was wir von euch zur letzten Folge erhalten haben, war auch sehr positiv, dass es eben kurze, gut konsumierbare Inhalte sind, die wir da zusammengetragen haben, aus denen man wirklich etwas ziehen kann. Sollte jetzt eine Person zuhören, für die sich durch den Podcast etwas ergeben hat, lasst es uns gerne wissen und zwar mit einer E-Mail an podcast@circular-valley.org. Da nehmen wir natürlich auch Verbesserungsvorschläge oder andere anderweitig lautende Vorschläge von euch entgegen, wenn ihr zum Beispiel auch mal hier im Podcast sein möchtet. Das ist allerdings nur Menschen vorbehalten, die in irgendeiner Form im Circular Valley aktiv sind. Wie bereits in einer vorhergehenden Folge erwähnt, haben sich durch den Podcast bereits Masterarbeiten, Kooperationen, Gespräche, Neueinstellungen und vieles, vieles mehr ergeben. Und das wollen wir weiter ganz konkret fördern. Soweit genug der einleitenden Worte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und hoffe auf viele, viele Anknüpfungspunkte. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Alexander Goldberg, CEO der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register, kurz EAR. Was brauchen Sie, damit Sie Ihre Arbeit noch besser ausführen können?
Also, was man natürlich immer braucht, sind gute Mitarbeiter. Wir haben viele gute Mitarbeiter, aber wir wachsen auch und wir werden auch in Zukunft, denke ich, noch ein bisschen wachsen, weil einfach die Märkte und auch die Anzahl der Aufgaben, die man hat, natürlich mehr werden. Das ist das eine. Und zum anderen aber natürlich auch im Bereich unserer Verbraucheraufklärung Multiplikatoren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sozusagen die Informationen, diese Aufklärung, die man da hat, über die verschiedensten Stakeholder auch in die Breite trägt. Und ich glaube auch, dass die Circular Valley dafür wirklich ein guter Partner ist, um dort Synergien zu schaffen, weil ich auch in einem Gespräch mit Herrn Mucke zum Beispiel gemerkt hatte, dass wir ganz viele Schnittmengen haben. Und das werden wir auch, denke ich, in den nächsten Wochen, Monaten nochmals ein bisschen beleuchten und uns da vielleicht hoffentlich mal nochmal zusammensetzen, dass wir da tatsächlich so ein paar Synergien herauskitzeln und dann auch überlegen, was man da machen kann. Wir wollen natürlich da auch schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen ein Netzwerk noch weiter aufbauen, dass wir aber auch Impulse vielleicht mit aus dem Circular Valley und auch aus den Akteuren dort mitbekommen, weil ich habe auch gesehen, es gibt sehr viele Startups da. Das würde uns, denke ich, auch nochmal ein bisschen frischen Wind mitbringen. Und das ist genau das, was uns da auch antreibt.
Dabei schauen wir uns heute das Startup Revoltec an. Revoltec entwickelt regenerative Materialien, die vollständig biologisch abbaubar und recycelbar sind. Ziel ist es, konventionelle Kunststoffe und Leder in Branchen wie Mode, Automobil- oder Luxusgüterindustrie zu ersetzen und damit einen echten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Mein heutiger Gast ist Mitgründer und Chief Operating Officer von Revoltec und heißt Montgomery Wagner. Was bräuchtet ihr, damit ihr jetzt die nächsten großen Schritte machen könnt? Also wonach seid ihr auf der Suche? Ist es irgendwas eher im Bereich Produktion? Sucht ihr weitere Unterstützung im Personalbereich? Braucht ihr einen strategischen Partner? Schätzungsweise, wie wahrscheinlich jedes andere Unternehmen auf der Welt, könntet ihr noch neue Kunden vertragen? Magst du uns da nochmal mitnehmen? Was sind gerade eure größten Painpoints?
Also wir sind gerade wieder in einer Entwicklungsiteration, sind da auch gut im Plan, aber das müssen wir jetzt erstmal schließen, um dann im kommenden Jahr mit größeren Produktionen reinzustarten. Das, was wir im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich brauchen werden, ist frisches Geld, einfach um uns generell zu beschleunigen. Also, das ist ja eben schon gesagt, generell ja, braucht man einfach Working Capital, um vorproduzieren zu können und um diesen Market Rollout, wenn ich es mal, erfolgreich zu bewältigen. So, das steht auf jeden Fall im nächsten Jahr an und da stecken wir auch parallel derzeit in Vorbereitungen dafür. Und dann kommt natürlich auch alles weitere. Also dann werden wir unser Team sowohl was den Bereich Forschung und Entwicklung angeht, als auch Vertrieb. Also da sehen wir auf jeden Fall Bedarf, dass wir Vertriebsleute reinholen, bestenfalls auch Leute wirklich mit Erfahrung in dem Bereich, ja, Anwendung von Kunst und Echtleder. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Gut, müssen wir das Material, das die neue Generation erstmal produzieren, bis das dann akut wird, aber das steht auf jeden Fall im nächsten Jahr an.
Wenn du jetzt über Finanzierung sprichst und jemand denkt, ach, da hätte ich aber Lust, ein bisschen mitzumachen, kannst du schon irgendwie ein Profil nennen? Also was wäre ein guter Geldgeber für euch oder über welche Größenordnung denkt ihr nach? Willst du da schon was zu sagen?
Ja, also im Detail kann und werde ich dazu jetzt nichts sagen. Aber ja, also das Investorenprofil, es gibt VC-Investoren, die gerne in solche Themen investieren, in Materialthemen, die auch zu begeistern sind für das Thema Nachhaltigkeit. Die sind natürlich gerne willkommen. Wir haben auch schon einen solchen DC bei uns an Bord und wir wissen, dass es einfach da draußen noch weitere ähnliche Akteure gibt. Aber es sind grundsätzlich agnostisch. Also wenn es jetzt einen strategischen Investor beispielsweise geben würde, dann würden wir uns der Sache nicht verschließen. Ja, es kommt dann immer drauf an, was derjenige Akteur dann zu bieten hat.
Ja, ob es passt. Unsere heutige Folge steht unter dem Motto digitaler Produktpass. Was ist das und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich dadurch? Und diese Fragen sollen eben unsere Gäste hier auf der Bühne beantworten. Ich fange direkt mal hier an. Die Frau in der Runde ist Helena Most. Sie ist CEO und Co-Founder von Resourcely, einem Startup, das mit seiner KI-gestützten Plattform Datensätze auswertet und so zirkuläre Prozesse ermöglicht. Daneben Markus Gascher, Sie haben ihn gerade eben schon hier auf der Bühne erleben dürfen. Der Volljurist ist Bereichsleiter IT bei der Stiftung EAR und wird uns heute die juristische Perspektive zum digitalen Produktpass an die Hand geben. Neben ihm Dr. José Sainz, entschuldigen Sie, ich muss das nochmal nachfragen, forscht am Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung. Dort leitet er unter anderem das Projekt Intelligente Demontage von Elektronik für Remanufacturing und Recycling, kurz IDEA, und ist damit natürlich auch dicht dran am digitalen Produktpass. Daneben Dr. André Rückert ist Consultant bei Ecologicon mit den Schwerpunkten Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen des europäischen Forschungsvorhabens CE Rise beschäftigt er sich bereits mit Pilotprojekten zum digitalen Produktpass und da den Themen, den Ergebnissen, die sich daraus entwickeln. Was wäre das Wichtigste? Wie müsste der digitale Produktpass beschaffen sein, sodass er bestmöglich funktioniert? Wer mag den Anfang machen? Herr Gascher, Sie gucken so.
Ich kann gerne anfangen. Ich hätte sogar zwei Wünsche. Also zum einen glaube ich, oder ich würde mir wünschen, dass, was die technischen Rahmenbedingungen anbetrifft und das Ganze, die Standards, die zu schaffen sind, das Versprechen auch möglich machen, nämlich dass ich Daten austauschen kann, sektorübergreifend austauschen kann, herstellerübergreifend austauschen kann, unter Einhaltung von Berechtigungssteuerung, Zugriffen, Revisionssicherheit, Integrität der Daten etc. Das ist ein Wunsch, das ist ein hehrer Wunsch. Ich glaube, das wird nicht einfach. Wunsch zwei, dass die Vision, die dahinter steckt, tatsächlich auch zum Tragen kommt. Dass das Versprechen, das da abgegeben wird, auch eingehalten werden kann.
Wer mag weitermachen? Herr Sainz?
Ja, also wie gesagt, mein Wunsch ist, dass die Information über die Demontage, alles, was man dafür braucht, gleich mit in den digitalen Produktpass kommt. Und ich glaube, das würde den Kreislaufwirtschaft starken Impuls geben.
Herr Rückert?
Ich wünsche mir, dass der Produktpass idiotensicher wird. Ich glaube, jeder Verbraucher weiß, was er damit zu tun hat oder was jetzt dieser neue QR-Code ist. Und aber ich wünsche mir auch, dass der Mittelstand nicht alleine gelassen wird, wenn der Produktpass kommt und dass Programme aufgesetzt werden, um quasi die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse umzustellen.
Wunderbar. Frau Moste.
Das war eigentlich die perfekte Überleitung zum notwendigen Pragmatismus. Also, dass man es wirklich auch industriespezifisch, dass man sagt, okay, hier gibt es einen gewissen Standard, aber hier ist auch Flexibilität pro Industrie. Ansonsten wird es auch wieder schwierig in der Nutzbarkeit, wenn ich da nicht irgendwo etwas schaffe, was einen Mehrwert bringt.
Heute haben wir eine weitere Sonderfolge für euch, denn erneut ist ein anderer Podcaster zu Gast, und zwar Michael Hanf, der sowohl den Podcast Future of Sustainability als auch den Circular Coffee Break Podcast moderiert. Meine Lieblingsfrage im Podcast, die ich immer allen Gästen stelle, die möchte ich auch dir gerne stellen. Was benötigst du, was suchst du, was brauchst du, damit du eben den nächsten Schritt machen kannst für mehr Kreislaufwirtschaft?
Ist eine sehr gute Frage, und nachdem ich ja ein, zwei Folgen gehört habe, habe ich vorher schon so ein bisschen überlegt. Also für mich ist es unwahrscheinlich wichtig, und deshalb, du hattest es am Anfang erwähnt, bin ich auf vielen dieser Events unterwegs, mich mit Leuten zu verbinden, weil meine Rolle ist ja weniger die einer Person, die Lösungen im industriellen Umfeld umsetzt, sondern eher die von jemandem, der Kontakte knüpft, der Leute zusammenbringt, der Lösungen ermöglicht, der Themen an mehr Leute vermittelt, ähnlich wie auch bei dir. Und deshalb, also ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn Leute, die den Podcast hören und Interesse haben, dabei zu sein, sich an mich wenden würden, oder wenn wir gemeinsam Dinge, wo ich mit meinem Wissen beitragen könnte, in den verschiedensten Rollen ins Gespräch kommen würden. Das wäre so mein Wunsch, dass man halt, wie schon angesprochen, mehr spricht, mehr Leute zusammenbringt, mehr auch über die Erfolgsgeschichten erzählt, weil je mehr Leute das hören, je mehr Leute sich auch trauen, wirklich den Schritt zu machen in die Kreislaufwirtschaft und zu versuchen, diese Dinge voranzubringen. Also ich glaube, dass Plattformen, Diskussionsforen, Möglichkeiten des Austausches. Es ist, glaube ich, aus meiner Sicht das, was im Moment unwahrscheinlich wichtig ist.
Die heutige Folge zeichnen wir auf im Dirigentenzimmer der historischen Stadthalle zu Wuppertal, wo heute das Forum vom Circular Valley stattfindet. Und vor mir sitzt Matthias Höfer von der Firma Circular Logistics. Meine letzte Frage ist immer ein Wunsch ans Universum. Wenn du jetzt sagen könntest, ich habe einen Wunsch frei für unser Startup, was wäre das? Was wäre das Wichtigste, was ihr jetzt als nächstes bräuchtet? Das können weitere Kunden sein, das kann ein Investor sein, Mitarbeitende.
Also
ein Clou im Produkt.
Tatsächlich eine schwierige Frage. Natürlich, wir sind gerade dabei, unsere Seed-Runde vorzubereiten. Am Ende des Tages funktioniert ohne Geld einfach gar nichts. Das ist wichtig, aber ich würde da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, was ich mir wünschen würde, wäre, dass viele Menschen über ihren Schatten springen und all das, was rund um Nachhaltigkeit passiert, nicht als Last sehen, sondern als positive Zukunftsvision interpretieren. Dass man nicht die jetzigen kurzfristigen Kosten betrachtet, sondern betrachtet, was passiert, wenn wir es nicht tun in Zukunft? Was kostet uns das dann? Und wenn wir dieses Verständnis bei den Leuten irgendwie triggern könnten, dann wäre das für uns als Startup wesentlich mehr wert als jeder Investor, weil die Leute dann mit ihrem Verständnis
automatisch dafür sorgen und auch, ne?
dann automatisch dafür sorgen, dass wir weiterarbeiten können.
Unser heutiger Gast ist Frau Dr. Alexandra Ley von den Wuppertaler Stadtwerken, kurz WSW. Was würden Sie sich wünschen vom Circular Valley, von den Stakeholdern rings um das Circular Valley, innerhalb des Circular Valley? Was können Sie gebrauchen? Wonach suchen Sie?
Wir freuen uns über Menschen, die Lust haben, an der Energie-, Mobilitäts- und auch Kreislaufwende konkret mitzuarbeiten, nicht nur theoretisch. Das heißt, wir suchen keine fertigen Experten und Experten, sondern Neugierige, die Dinge verstehen, verknüpfen und praktisch umsetzen wollen. Das heißt, wir freuen uns über Abschlussarbeiten und auch über Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die Lust haben, an der erforderlichen Veränderung mitzuwirken. Also wer also Ideen hat, wie man Ressourcen smarter nutzen, Prozesse verknüpfen oder Technologien lokal einsetzen kann, meldet euch gerne bei uns.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Haben Sie da noch irgendwie eine konkrete Idee oder ist wirklich alles willkommen, was grob innerhalb dieser Felder passieren könnte?
Energie, Mobilitätswende und auch Kreislaufwende, das sind die Themen, die uns als Stadt Werde beschäftigen. Wenn Sie noch lokal verwurzelt sind, dann ist es ein absoluter Pluspunkt. Uns geht es um die konkrete Umsetzung vor Ort.
Wir sind nach wie vor in der historischen Stadthalle in Wuppertal beim Circular Valley Forum. Und ich habe jetzt vor mir Berenike Bräsel und Milan Abel von Niontech. Was könnt ihr gebrauchen oder was braucht ihr, um jetzt den nächsten großen Schritt machen zu können? Was fehlt euch? Wonach sucht ihr? Wer soll und darf auf euch zukommen?
Also wir haben jetzt ein Ziel für die Exist-Forschungstransfer-Phase, die wir gerade begonnen haben. Also wir sind jetzt für 2 Jahre finanziert und wollen in der Zeit möglichst viele Referenzprojekte aufbauen. Und was da wir brauchen oder woran wir interessiert sind, sind Firmen, die den Mut haben, uns ihr Prozesswasser zu geben und zu sagen, uns zu testen und zu sagen, was ist drin, zeigt uns mal, was maximal möglich ist mit Nanofiltration, weil wir diese Filter halt in neue Anwendungen reinbringen. Ne? Keine Anwendungen, die heute schon damit gemacht werden, dann bräuchte es uns ja nicht. Wir müssen immer neue Anwendungen erschließen und dafür brauchen wir Firmen, die offen sind und sagen, so, wir haben hier ein Problem, wenn man da das so und so filtern könnte, das sind unsere Anforderungen, lasst uns versuchen. Dafür haben wir jetzt ein Setup aufgebaut. Wir haben jetzt eine Scalar-Beschichtungsanlage. Beschaffen uns jetzt eine Demonstrationsanlage, aber können schon Tests im Labor sehr schnell und unkompliziert machen. Und dann eben auch sehr schnell sagen, das hat Potenzial, so könnte der Business Case aussehen. Und ja, da freuen wir uns, wenn Firmen eben auf uns zukommen, weil wir können nicht überall wissen, wo die Verluste gerade sind im Prozesswasser. Ja, und gerade dann halt eine Evidenz zu generieren. Das ist für uns eigentlich das Wichtigste, damit wir was bauen und halt zeigen können, es bietet einen Mehrwert und funktioniert.
Was müssen die Unternehmen mitbringen, außer dass sie bereit sind, euch das Prozesswasser zu geben?
Eigentlich ganz einfach 3 Sachen. Das erste ist, es sollte ein Trennproblem sein mit gelösten Substanzen, also Salzen, Metallsalzen und so weiter. Jetzt nicht Organik oder Öl von Wasser oder so, sondern wirklich was halt im Nanofiltrationsbereich relevant ist, wo unsere Technologie ihre Stärken ausspielen kann. Das zweite sind einzigartige Prozessbedingungen. Es wird viel Nanofiltration beispielsweise in Milchproduktion eingesetzt. Das ist aber ein sehr Standardverfahren, leider eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber die für uns relevant sind die Fälle, wo eben wirklich einzigartige Bedingungen sind. Das ist aber, wenn man sich Stahlwerk oder so anguckt, fast immer der Fall. Und das dritte ist aber, dass wir auch sagen, wir wollen uns erstmal wertvollere Fälle anschauen. Also nicht, wo es darum geht, sauberes Wasser herzustellen, sondern wo wir, sagen wir mal so Pi mal Daumen, 5 € pro Kubikmeter sollte an Wert irgendwie drinstecken oder an Potenzial. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass man das als Wertstoff zurückgewinnen kann. Das kann sein, dass man sich Entsorgungskosten spart in der Form oder Energiekosten, wenn man es verdampft. Oder dass man vielleicht seine Genehmigung und seine Grenzwerte einhalten kann. Das hat dann schwer zu berechnenden Wert, aber der kann oft sehr, sehr hoch sein. Und genau, aber dieser Wert sollte drin sein. Also zusammenfassend nochmal gesagt, Nanofiltrationsbereich, einzigartige Bedingungen, ungefähr 5 € pro Kubikmeter.
Und wenn das jetzt alles gegeben ist, dann reicht euch das als Case, dann würdet ihr das einfach testen oder müssen die auch noch ein paar Euro mitbringen für den Test? Oder ist es halt dann so, ihr macht erstmal einen Test und guckt dann halt, ist es ein Fall und dann wird ein größeres Projekt raus? Also ist das, wie seid ihr da aufgestellt?
Wir haben so ein bisschen einen Standardprozess für Machbarkeitsstudien, kostet auch ein bisschen was. Ich würde sagen weniger, als dann manche vielleicht aus einer Uni-Kooperation gewohnt sind, aber wir können es auch nicht für umsonst anbieten. Und das ist auch ein bisschen Filter für uns, weil wir vielleicht jetzt nicht paar tausend Euro in die Hand nehmen kann für eine Machbarkeitsstudie, vielleicht ist das Problem dann auch gar nicht so groß. Also ganz, ja. Ganz einfach.
Ja, einverstanden. Nee, ich wollte es jetzt halt nur wissen, weil es klang so durch, dass es hätte sein können, dass ihr eben jetzt vorab mal testet und das unentgeltlich. Dann hätte natürlich das Telefon jetzt gleich ein bisschen schneller geklingelt, ne? Oder beziehungsweise nachdem
ja,
wir den auch.
Aber ja, und also wir haben es auch rauf und runter diskutiert, weil natürlich die wir auch Bock haben, jetzt einfach zu machen. Und am liebsten würden wir hier ja mit alles ausprobieren. Aber da muss ich mich immer bremsen, dass wir halt nicht alles gleichzeitig in alle Richtungen starten. Und das, ja, ist so das Erste, was schon mal hilft, dass wir einen Fokus reinkriegen. Wenn wir mal sagen, okay, da ist ja ein bisschen Budget dahinter und auch Interesse, dass wir uns nicht verrennen in Fällen, die dann vielleicht funktionieren technisch, aber danach im Business Case nicht mehr.
Ich sitze hier mit Marin Katrin Schulze von der Firma Madasta, was abgesehen von der Regulatorik, die euch natürlich sehr gut in die Karten spielen würde, was bräuchtet ihr ansonsten noch? Was ist für euch gerade ein Pain oder was ist etwas, wo ihr sagt, das würde uns total helfen, da könnten wir wesentlich mehr bewegen?
Ja, also im Grunde genommen, dass wir das Ganze schon sehr weit rausgetragen haben, das tun wir täglich quasi. Also viele wissen es auch schon. Natürlich ist es einfach auch so, ja, Bauherren sind oftmals immer am Finanziellen interessiert. Und es ist immer noch so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Es kostet alles ganz viel Geld. Dem ist gar nicht so. Vielleicht habe ich einen Anfangsinvest, der noch ein bisschen höher ist. Aber das reguliert sich im Laufe der Zeit, weil einfach eben der Rohstoffrestwert zu der Ressource, der wird steigen, weil umso knapper die Ressource wird, umso mehr Wert wird sie haben. Wir möchten eigentlich, dass da viel mehr eine Normalität in der Planung schon, oder das wäre unser großer Wunsch, also dass es nicht so dieses ewige Thema ist, ob. Es ist eher die Frage, wie. Und das soll eigentlich viel mehr noch in den Köpfen einfach auch als Standard schon vorhanden sein. Also dass das nicht, oh, ich mache jetzt in Kreislaufwirtschaft, sondern ja, normal.
Normal. Ja, ja.
Normal.
Ja.
Also es ist keine Herausforderung, es ist der Weg und die Lösung, die gibt es. Einfach machen. Einfach machen. Das wäre ein Traum.
Wir sind hier nach wie vor in der Stadthalle in Wuppertal beim Forum. Und gerade habe ich das Glück, dass ich Herrn Carsten Kramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, vor mir sitzen habe. Was ich auch ganz gerne immer mache, ist halt irgendwie einen Aufruf nochmal rausschicken in die Welt, wenn Menschen eine Idee haben. An wen dürften sie sich wenden und was würde sie interessieren? Also das zum Beispiel vielleicht wäre eine Abschlussarbeit, die man bei Borussia Dortmund schreibt, zum Beispiel was Interessantes. Oder bei den Startups, war da irgendwas, eine Richtung, die sie irgendwie interessiert, wo sie denken, da könnte was sein, da steckt was drin.
Kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, weil wir als Team hier vor Ort gewesen sind und wir haben uns für Montag verabredet, um wirklich alle Pitches einmal durchzugehen. Wir haben uns auch schon mal an einigen Inkubatoren beteiligt, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Jetzt sind wir natürlich hier in Nordrhein-Westfalen schon so ein Industriestandort. Da lassen sich nicht so ganz viele Beispiele auf ein Dienstleistungsunternehmen wie einen Fußballverein übertragen. Aber das Wesentliche, was wir heute schon gemerkt haben, es inspiriert zum Nachdenken und es inspiriert zum Querdenken, weil die Dinge nicht immer direkt auf der Hand liegen. Also dieser Impuls, der geht auf jeden Fall von heute aus. Und ansonsten laden wir jeden Menschen, jede Institution ein, wenn sie denn merkt, dass Borussia Dortmund an irgendeiner Stelle eine Schwachstelle hat, die man mit ihrer Idee verbessern kann, dann her damit. Und dann freut sich carsten.kramer@bvb.de immer darüber kontaktiert zu werden. Mal werden wir womöglich auch sagen, passt nicht und können wir nicht realisieren. Aber wenn wir merken, dass wir uns weiterentwickeln können, dann stehen alle Türen offen. Sie haben es gerade angesprochen. Über eine Bachelorarbeit, über ein Praktikum, über eine Projektkooperation. Das muss dann im zweiten Schritt gesehen werden. Aber wir sind daran interessiert, uns weiterzuentwickeln, besser zu werden, besser zu machen. Und das kriegen wir nicht immer hin, wenn wir uns nur in unserer eigenen Bubble bewegen.
Heute schauen wir uns das Startup Loopit genauer an. Loopit entwickelt digitale Lösungen für Produktinformationen und damit die Basis für zirkuläre Prozesse. Diese Lösungen finden Einsatz im Marketing, Sales und Recycling. Hierzu wird ein digitaler Produktpass mit KI-Agenten kombiniert, um in den verschiedensten Situationen wertvolle Informationen zu liefern. Wie das genau funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, verrät uns heute Gründer und Geschäftsführer des Münchner Startups Christian Adler. Leitet mich auch direkt über zur nächsten Frage, nämlich was braucht ihr? Was sind eure Wünsche ans Universum, damit Loopit das Maximum an Effekt erreichen kann im Sinne der Kreislaufwirtschaft? Eine Sache liegt natürlich auf der Hand, dass es eine konkrete Regulatorik gibt, an die ihr euch halten und an der ihr euch orientieren könnt. Aber was braucht ihr noch? Braucht ihr weitere Kunden? Braucht ihr Beispiele? Braucht ihr, keine Ahnung, Investoren? Lass es uns wissen. Hier kannst du es in die Welt schicken und mit ein bisschen Glück hört es auch jemand.
Okay, super, danke. Ja, nichts davon schadet. Ich glaube, davon kann man nie von den genannten Punkten genug haben. Kunden sind immer gut, Investoren sind immer gut. Ich sage mal, im Zentrum, glaube ich, würde ich sagen, steht Zusammenarbeit. Weil Kreislaufwirtschaft ist per se Zusammenarbeit. Zusammenarbeit zwischen Herstellern, zwischen Konsumenten, zwischen denen, die was reparieren, die was recyceln. Ohne das geht's nicht. Das heißt, wir sind immer interessiert an Zusammenarbeit über Kundenprojekte hinaus, auch in Forschungsprojekten. Ja, wir haben schon diverse gemacht. Wir haben auch staatliche Förderungen in verschiedenen Arten schon erhalten für unsere Arbeit in Projekten, auch mit anderen zusammen. Wir arbeiten viel mit Universitäten auch. Genau, das ist so die Wunschliste. Und aber Hauptthema ist natürlich mutige Unternehmen, die hier vorangehen wollen und eben auch früh mit dem digitalen Produktpass experimentieren und etwas machen wollen und eben auch erkannt haben oder erkennen wollen, dass mit dem digitalen Produktpass mehr möglich ist als reines Reporting, sondern dass es eine tolle Möglichkeit ist, auch hier mit KI in andere Themenbereiche reinzuschauen, die auch für das Unternehmen profitabel, sehr profitabel sein können. Und da wünschen wir uns möglichst viele von. Denn wir brauchen in Deutschland, insbesondere in Deutschland, einfach noch mehr Machermentalität. Ja, nicht dieses Abwarten bei Dingen, die eventuell riskant erscheinen, erstmal andere machen zu lassen und dann erst auf den Zug aufspringen, wenn man sich sicher ist, dass es funktioniert. Dieses Verhalten, durch dieses Abwarten haben wir jetzt genügend Industrien an den Rand des Abgrunds gebracht. Wir müssen wieder risikobereiter auch werden und engagierter werden. Dann werden wir auch belohnt.
Sehr schöner Aufruf. Wenn wir jetzt nochmal an die mutigen Unternehmen denken, wer ist da für euch irrelevant? Also gibt es da irgendwie ein Profil, wo du sagen würdest, das würde uns jetzt noch fehlen oder das würde gut passen? Und was müssten die Unternehmen dann eben bereit sein, auch zu liefern?
Ja, also irrelevant ist jetzt keiner. Wir arbeiten aber hauptsächlich mit Marken bzw. Herstellern von Endkonsumentenprodukten. Insbesondere im Textil- und Möbel- und Elektronikbereich. Das liegt daran, das sind die drei Produktkategorien, die am ehesten vom digitalen Produktpass erfasst werden. Und dort arbeiten wir vor allem mit Premium-Marken, also mit Herstellermarken von Produkten, die auch eine gewisse Wertigkeit haben. Du hast es vorhin erwähnt, es ist natürlich digitaler Produktpass und die entsprechenden Kreislaufstrategien umso wahrscheinlicher und relevanter, je höherwertiger das Produkt ist. Ja. Und das sind für uns die spannendsten Unternehmen. Und die haben auch in der Regel mit KI die höchsten Ansprüche und was sie mitbringen müssen, eigentlich nichts. Wir machen die Arbeit, die müssen Offenheit mitbringen, den einen oder anderen Ansprechpartner und ja, und Lust und Freude an dem Thema.
Ich habe jetzt gerade einen ganz besonderen Gast hier vor mir sitzen, und zwar Eckhard Prehn von Krefeld Business. Was sehen Sie für Krefeld Business als wichtigen Faktor? Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch ins Universum schicken könnten, der für Sie einen großen Unterschied machen könnte?
Ich hätte grundsätzlich mehrere Wünsche, aber ich will nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Deshalb bleibe ich einfach mal bei dem, über das wir uns hier schwerpunktmäßig unterhalten haben. Ich wünsche mir, dass wir also Anfang 2027 mit unserem fertig und mit den Prinzipien des zirkulären Bauens sanierten Gründungszentrum in der Krefelder Innenstadt starten, das gleich von Anfang an auch eine gute Resonanz erfährt und indem wir dann auch viele spannende Veranstaltungen auch mit Bestandsunternehmen aus der Region und dann eben aber auch thematische Foren zum Thema Kreislaufwirtschaft werden durchführen können.
Mein heutiger Gast ist Jürgen Effern, Geschäftsführer der Remondis Recycling GmbH und Co. KG. Remondis ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Recycling, Service und Wasserwirtschaft. Innerhalb der Unternehmensgruppe verantwortet Jürgen Effern den Bereich Recycling und damit die strategische Weiterentwicklung von Stoffkreisläufen und Rohstoffrückgewinnung. Das bringt mich auf jeden Fall zu der Frage, die Sie jetzt an vielen Punkten sicherlich schon beantwortet haben, aber wenn ich sie so konkret stelle, komme ich vielleicht auch noch an einen anderen Punkt. Was brauchen Sie, um erfolgreicher, noch erfolgreicher Kreislaufwirtschaft betreiben zu können?
Ja, das wäre jetzt ja so praktisch die Quintessenz aus dem, was wir jetzt in den letzten Minuten oder in der letzten halben Stunde besprochen haben. Wir brauchen immer verlässliche Rahmenbedingungen, die wir natürlich an vielen Stellen haben. Es ist auch nicht so, wenn das rüberkommen sollte, dass wir die nicht haben. Aber wenn wir in neue Themen reingehen, brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Wir brauchen, jetzt gucke ich mal so ein bisschen auch in die Richtung Circular Valley, verlässliche Partner. Wir brauchen natürlich aber auch, und jetzt kommt man auch so ein bisschen auch in den internen Teil rein, wir brauchen sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das ganze Thema umsetzen. Und wir brauchen halt eben diese Philosophie eines ganz, ganz tollen Unternehmers, der das natürlich auch nach vorne mitträgt. Und das alles, das gibt's bei Remondis. Und insofern, glaube ich, ist die Aufgabenstellung für uns alle in der Geschäftsführung, die wir genau diese Themen tagtäglich angehen, glaube ich, auch geklärt. Das heißt also, wir haben gute Voraussetzungen, auch nach vorne hin, genau das, was wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, auch nach vorne hin wieder erfolgreich zu machen. Das gilt für viele, viele Stoffströme, die wir natürlich noch im Blick haben, die noch nicht geklärt sind. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das in den nächsten Jahren gemeinsam alle hinbekommen.
Mein heutiger Gast ist Theresa Schumann, Mitgründerin von Recircle Impact. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen, um ungenutzte Ressourcen sichtbar zu machen und Wiederverwendung systematisch zu ermöglichen. Dazu wollen sie nicht erst am Ende der Entsorgungskette und beim Recycling ansetzen, sondern bereits deutlich früher im Bereich Reuse. Was braucht ihr, damit ihr euer Geschäftsmodell weiter vorantreiben könnt, damit ihr mehr für Kreislaufwirtschaft tun könnt, damit wir alle mehr davon haben unterm Strich? Also bedeutet, was gibt es aus eurer Sicht für Anforderungen an potenzielle Kunden? Ich habe da schon was rausgehört, Stichwort Entsorger. Welche Kontakte fehlen euch noch? Welche Geldmittel könntet ihr gebrauchen, in welcher Form? Oder was hättet ihr noch an Forschungsaufträgen? Ich möchte jetzt die Bühne bieten, dass du die Wünsche ans Universum schickst und vielleicht hört es irgendwer und resoniert.
Ja, also wir sind auf der Suche nach Pilotpartnern, die mit uns testen und skalieren wollen. Das können sein Recycler und Entsorger, die eben aus ihren Materialströmen mehr Wert schöpfen wollen. Kommunen und kommunale Betriebe wie Wertstoffhöfe, Sperrmülllogistik, Gebrauchtwarenhäuser. Wir sind sehr interessiert an OEMs, die zum Beispiel Take-Back- oder Refurbish-Programme aufbauen wollen oder profitabel skalieren wollen. Und letztlich jeder, der einen Strom hat an Gegenständen, bei dem er entscheiden muss, was hat denn noch Wert. Wir freuen uns sehr, auch die Folge kommt ja noch vor der IFA raus, die dann in der ersten Maiwoche in München stattfindet. Wir sind dort in Halle B2, Stand 305. Wir freuen uns auch über Besucher am Stand. Und ansonsten, genau, jeder, der sich denkt, oh, da könnte doch was dabei sein, einfach mal eine E-Mail schreiben an theresa@recircleimpact.com und dann können wir ins Gespräch kommen und mal schauen, vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung, vielleicht finden wir eine Idee. Vielleicht machen wir das nächste Take-Back-Scheme zusammen groß.
Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. Was muss ich denn mitbringen, wenn ich jetzt denke, so dass das wäre was für mich? Was braucht ihr von mir? Was erwartet ihr von mir? Und was muss ich vielleicht auch vom Fleck weg irgendwie investieren? Was wäre so der Mindesteinsatz, den ich gehen müsste?
Also der Mindesteinsatz ist erstmal ein Call, wo wir uns erst mal kennenlernen und mal gemeinsam auf einen Use Case gucken. Je nachdem, ob das eben, das ist sehr unterschiedlich, ne? Ob das jetzt eben ein Entsorger ist oder ob das jetzt ein Hersteller ist. Und dann ist das sehr, sehr breit. Also was wir bauen, ist im Prinzip, sind das noch teilweise sehr kundenspezifische Produkte, aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich eine Software-as-a-Service-Lösung, die jetzt kein neues monolithisches System ist, sondern die sich in jeden Prozess via API einbauen lässt. Und wenn wir identifizieren, das, was wir hier haben, das kann einen Mehrwert bringen. Wir machen vielleicht einen Piloten dazu. Wir monitoren das. Wir sagen, ja, KPIs gehen in die richtige Richtung. Dann kann man am Schluss eben sagen, okay, das geht über ein Lizenzmodell im Prinzip und man kann das einfach dann nutzen. Genau.
Okay, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal 3,5 Milliarden Euro in die Vorphase reinstecken, sondern man entwickelt es gemeinsam und dann gibt's eben Lizenzgebühren in dem Falle, wo dann aber auch ein wirtschaftlicher Case logischerweise dann auch sichtbar geworden ist.
Genau.
Ja, super. Das klingt doch sehr, sehr attraktiv und dann erstmal, ich sag mal, unverbindlich gemeinsam drauf gucken, ist ja auch eine Hürde, die man nehmen kann. Das bisschen Zeit. Ja, super. Finde ich klasse. Danke dir dafür den Aufruf. Ich hoffe, dass sich möglichst viele bei euch melden und ihr interessante Gespräche dazu führt.
Ja, das hoffen wir auch. Wir freuen uns sehr und genau, also gerne jederzeit schreiben. Für mich ist es auch persönlich einfach immer spannend, mal in verschiedene Operations reinzugucken und zu schauen, gibt es da was? Wir haben auch schon mit Herstellern zusammen auf Prozesse geguckt, wo wir am Schluss festgestellt haben, das, was wir haben, können wir jetzt hier nicht einsetzen, das kann nicht gehebelt werden. Trotzdem ist es ein spannendes Learning für uns. Also es ist und dann auch nicht verbunden mit irgendwelchen Kosten. Also deswegen lasst uns gucken, vielleicht gibt es Potenzial, vielleicht können wir es heben und wir würden uns ja freuen, auf alle Fälle einfach mal sprechen zu können.
Mein heutiger Gast ist Maike Lambert, CEO und Co-Founder von Cyclize. Das Startup nutzt gemischte Abfälle und CO2, um daraus Synthesegas herzustellen und so fossiles Erdgas zu ersetzen. Wenn wir jetzt nochmal über die Finanzierungsrunde sprechen, habt ihr eine konkrete Vorstellung davon, was ihr sucht? Also sucht ihr einen reinen Geldgeber, jemanden, der auch irgendwie ein bisschen Know-how mit einbringt? Gibt es gewisse Größenordnungen? Ist auch das alles streng geheim? Oder kannst du schon einen Wunsch ins Universum schicken? Wie sähe das perfekte Investment quasi für euch aus?
Wir suchen Investoren und Investorinnen, die Hardware verstehen, die Kreislaufwirtschaft als dieses große wirtschaftliche Potenzial sehen, was es auch ist. Also nicht als reines sozusagen. Ja, gut, Mensch ist natürlich eh irgendwie ein blöder Begriff, ne? Aber man macht das jetzt nicht, weil es einfach nett ist oder gut zu machen ist, sondern weil auch wirklich ein richtiger Business Case dahinter steht. Und trotzdem bedeutet es natürlich auch, dass so eine Anlage erstmal gebaut werden muss. Sie muss auch bewilligt werden. Da stehen bestimmte Zyklen dahinter, die jetzt natürlich nicht mit einer Softwareentwicklung zum Beispiel zu vergleichen sind. Und es gibt total viele Fonds und das finde ich ganz fantastisch, die sich von reinen, vielleicht SaaS-Investment-Fällen jetzt auch ganz gezielt hinbewegen in Hardware-Cases, weil letztendlich muss man eben auch der Realität ins Auge blicken, dass wir physikalische Herausforderungen auf dieser Welt haben und dazu gehört die CO2-Thematik und die Bedarf eben auch physikalischen Lösungen. Das heißt, Software alleine wird das nicht lösen können und genau deshalb brauchen wir eben auch Technologien, die darauf eine Antwort bieten. Und wenn das im Kontext von einem ökonomisch stabilen Business Case funktioniert, dann ist es natürlich super. Das heißt, wir brauchen Investoren und Investoren, die das sozusagen verstehen, die Zyklen verstehen und diese Reise mit uns gemeinsam gehen. Und da gibt es glücklicherweise zunehmend viele, was ganz toll ist. Da freuen wir uns auf die vielen sehr spannenden Austausche.
Das klingt gut. Das heißt, ihr seid aktiv jetzt gerade schon in der Phase oder bereitet das vor? Wie ist da gerade der Stand der Dinge? Kann man sich direkt bei euch melden? Sollen wir schon mal Überweisungen schicken?
Man kann sich direkt melden. Wir sind mittendrin.
Okay, ja, perfekt. Da bist du auch die richtige Ansprechpartnerin oder sollte man sich da an jemand anders von euch wenden?
Ich bin die richtige Ansprechpartnerin und freue mich auf Kontakte.
Wir verlinken dich natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, wer Interesse hat, kann sich direkt schon mal an dich wenden. Gibt es darüber hinaus irgendwas, was ihr gerade braucht, um den nächsten großen Schritt zu machen? Jetzt habt ihr schon den Ankerkunden, ihr seid auf der Suche nach weiteren Investoren, aus dieser Perspektive braucht es Personal. Braucht es sonst noch irgendwas? Gibt es noch vielleicht irgendwie eine angrenzende Technologie, ein anderes Problem, was noch zu lösen wäre? Oder gibt es eine bestimmte Person, die ihr jetzt schon mal sucht für das Geld, was bald kommt?
So, Ideen haben wir natürlich noch total viele. Die Liste ist wirklich sehr lang. Es gibt auch noch einige Patente in verschiedene Richtungen. Trotzdem macht es total Sinn, sich jetzt erstmal wirklich auf den ersten Business Case zu konzentrieren und den umzusetzen. Es gibt natürlich auch noch weitere Branchen, die total spannend sind. Und wir stellen schon auch fest, dass vor 3 Jahren, als wir gestartet sind in unsere Series Seed, da hat noch quasi niemand über Synthesegas gesprochen. Da mussten wir sehr oft erklären, erstens natürlich, was das ist, was total fair ist. Wenn man jetzt nicht gerade Chemikerin ist, dann weiß man das nicht unbedingt. Aber man wusste auch nicht so genau, quasi, was die strukturelle Rolle von Synthesegas ist. Und das hat sich total gewandelt in den letzten Jahren, dass es jetzt mehr und mehr Unternehmen gibt, die darauf setzen. Man hat verstanden, dass es über diese Basisfunktion, also es ist eben eine Commodity, darüber hat man auch ganz viel Hebelwirkung. Und der Teil ist natürlich total spannend, wenn man auch großflächige Wirkungen erzielen möchte. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um das gut umsetzen zu können, brauchen wir natürlich Menschen, die mit uns gemeinsam diese Firma aufbauen. Wir sind in den ersten Monaten, haben uns direkt als Team verfünffacht. Das bringt natürlich auch einen Organisationsumstrukturierungsbedarf mit sich. Und im Prinzip stehen wir jetzt auch wieder an dem Punkt, dass wir ja jetzt dieses Jahr an die 30 sein werden und auch in den nächsten Jahren natürlich sehr stark weiter wachsen wollen. Das heißt, es sind immer viele Themen, die da parallel auf dem Tisch liegen und wichtig sind zu bearbeiten. Insofern freuen wir uns total über Bewerbungen. Wir haben gerade 5 offene Stellen ausgeschrieben. Es ist einfach toll zu sehen, wie gut sowohl Leute, die jetzt eher vielleicht aus dem Forschungskontext kommen, mit Menschen zusammenarbeiten, die eher aus dem Industriekontext kommen, weil es doch sehr verschiedene Perspektiven sind und beide sehr wertvoll sind. Das heißt, immer an diesen Schnittstellen, entweder fachlicher Natur, unsere Teams sind eigentlich alle interdisziplinär, das heißt, wir brauchen die verschiedensten Expertinnen und Experten, die dann gemeinsam entweder aus der Forschungsperspektive oder eben aus der industriellen Erfahrungsperspektive miteinander gemeinsam diese Anlagen und Anlagenkomponenten entwickeln.
Super spannend. Magst du sagen, welche Profile ihr aktuell sucht?
Also natürlich alle Menschen, die sich gut mit Plasma auskennen, sind immer sehr spannend. Das ist ein nicht so riesiges Forschungsfeld, aber es ist dadurch natürlich auch eine Art Familie, was ganz toll ist. Und es gibt natürlich auch nicht super viele Anwendungen davon momentan im Markt. Das heißt, wenn jemand zuhört, der da Expertise hat oder Interesse hat, da reinzuwachsen, das ist immer spannend. Natürlich ist Verfahrenstechnik ein total elementarer Teil, weil wir ja auch im Prinzip ganz klassischen Anlagenbau letztendlich betreiben. Wir werden diese Anlagen auch selber im Betrieb haben. Das heißt, auch da werden Kompetenzen aufgebaut und dann aber natürlich auch Leistungselektronik, weil wir nicht nur den Plasmateil selber und den Reaktor dazu entwickeln, sondern auch die gesamte Leistungselektronik, wie man Plasma überhaupt erzeugt und stabil behält. Das ist ein ganz spannendes Feld, weil im Prinzip in der Interaktion zwischen dem Plasma und dem Treiber dazu, also eben der Leistungselektronik, erst da ist es möglich, dass wir so einen hocheffizienten Prozess entwickeln konnten. Das heißt, es ist ein großes Entwicklungsfeld auch von uns. Dann sind alle Leute spannend, die viel mit Serienfertigung zu tun haben. Wir kommen ja eher sozusagen aus dem Prototypenbau. Man probiert mal was aus. Wir arbeiten sehr viel mit schnellen Iterationen, können Reaktoren innerhalb von 2 Wochen eine neue Iteration aufbauen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir in der Lage sind, da sehr schnell dazuzulernen. Und trotzdem geht es jetzt natürlich auch mehr und mehr darum, in Serienqualität dann auch fertigen zu können, die Prozesse gut einzupendeln, Dinge fertigbar herzustellen, die auch einzukaufen, die Komponenten. Im Prinzip bilden wir ja mehr und mehr eine sehr klassische Unternehmensstruktur da drumherum. Und damit fallen dann auch die ganzen typischen Bereiche an, wie Einkauf oder auch Organisationsentwicklung, HR, die ganzen Themen. Da freuen wir uns auf viele neue Köpfe im Team.
Das war's für heute. Das war Teil 2 der Forschungsaufträge aus dem Circular Valley Podcast, die rausgegangen sind ins Universum, in der Hoffnung, dass sie jemand hört, aufgreift und was daraus macht. Spannend, oder? War doch wirklich ein cooler Mix, ganz unterschiedliche Dinge und ganz, ganz konkrete Anforderungsprofile von konkreten Jobs, die gesucht werden, über wirklich spannende Felder, wo man sich betätigen kann, wo man mitmachen kann. Ich glaube, es war ein runder Mix. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie man es verbessern kann, wenn ihr auch was rausschicken möchtet ins Universum, wenn ihr eine gute Erfolgsstory zu berichten habt, lasst uns das gerne alles wissen. Schreibt einfach eine E-Mail an die podcast@circular-valley.org und dann nehmen wir uns der Sache an. Ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, ist wahrscheinlich irgendwas Gutes dabei gewesen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, Sterne, Herzen, Likes, Rezensionen zu hinterlassen, damit noch mehr Leute darauf aufmerksam werden und wir gemeinsam mehr machen können für das Thema Kreislaufwirtschaft in Deutschland und darüber hinaus. Selbstverständlich werden wir auch hierzu wieder einen Beitrag machen. Von daher teilt, liked, kommentiert ihn gerne, sodass wir auch hier eben mehr Sichtbarkeit für den Podcast generieren können. Ich hoffe sehr, das Format hat euch Spaß gemacht und ich wünsche uns allen, dass sich daraus viele neue gute Ideen und Kooperationen ergeben. Und wir werden jetzt erstmal wieder natürlich ein bisschen Inhalte sammeln, neue Folgen aufnehmen. Und sobald wir wieder ein schlagkräftiges Portfolio an Forschungsaufträgen beisammen haben, wird es auch die nächste Veröffentlichung geben. Ja, schaut also gerne vorbei in Social Media, bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook, bei X, bei YouTube und teilt, liked und verbreitet unsere Botschaften. In diesem Sinne sage ich, lasst uns den Kreis schließen. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es wieder heißt.
Willkommen im Circular Valley.